Querfunk. Freies Radio Karlsruhe.
Schwul zu sein bedarf es wenig, denn wer schwul ist, ist eine blöde Kuh und dumme Tunte und was weiß ich.
Garrison, can I ask you a question?
Well, of course, Stanley. What is it?
What's a homosexual?
Und wieder einmal begrüßen wir euch live zu einer neuen Sendung von Rosa Rausch, das schwule Magazin im Querfunk.
Heute geht es in unserer Themenreihe um den Sport. Also, genau genommen um zwei Teilbereiche. Ich werde ein bisschen über Homosexualität im Fußball reden und etwas über transidentische und Transgender im Sport allgemein. Das sind ja beides Themen, die durchaus für einige Schlagzeilen sorgen und die eigentlich ganz gut in unsere Themenreihe passen, weil, naja, so richtig besser wird's da irgendwie nicht.
Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone in the lamplight. Collect at my feet, and the wind begins to mourn memory all alone in the moonlight. I can dream of the old days, life was beautiful then. I remember.
Thank you.
Am 17. Mai hätten sich eigentlich ganz viele Fußballprofis als schwul outen sollen. So hat es zumindest Markus Urban damals angekündigt. Passiert ist nichts. Und wir warten immer noch darauf, dass zumindest mal ein paar offen schwule Fußballspieler in der Bundesliga spielen, so wie in fast allen anderen nationalen Profiligen auch. Es werden viele Coming-outs in vielen verschiedenen Sportarten, auch in Sportarten, die sehr populär sind mit vielen Fans, Mannschaftssportarten, aber im Fußball, naja, fast gar nichts. Was genau da jetzt passiert ist, warum das am 17. Mai nicht geklappt hat, gibt Markus Urban nicht preis, aber man kann sich das durchaus ausrechnen. Urban hatte wohl durchaus einige schwule Fußballprofis, die zu einem Massen-Coming-out bereit waren. Aber es wurden dann halt nicht so viele, dass man von einem Massen-Coming-out hätte reden können. Schauen wir nach bei Act Out, das war dieses Massen-Coming-Out der Schauspieler 2021, da waren das fast 200 Schauspieler, das ist jetzt schon eine Masse. Urban hat nie gesagt, wie viele Fußballprofis er auf der Liste hatte, aber es waren wohl zu wenig. Dazu passt auch eine Aussage von Urban, Zitat, einige haben aus dem angekündigten ersten Angebot eines gemeinsamen Coming-outs ein Versprechen gemacht. Jeden 17. eines Monats gibt es die nächste Chance, sich zu outen. Zitat Ende. Naja, wenn es denn mal genug Masse wäre. Fußball ist immer noch ein schwieriger Sport für Schwule. Urban dazu, Zitat, während viele andere gesellschaftliche Bereiche zumindest offen mit queerem Leben umgehen und es auch in anderen Sportarten Outings gegeben hat, dauert es im deutschen Profi-Männerfußball und anderen Sportarten länger mit der Freiheit und Selbstbestimmung. Das hat aus meiner Sicht mit einem gewissen Team oder vielleicht gar Korpsgeist zu tun. Männer haben in dem Bereich vielleicht gelernt, dass sie heterosexuell sein müssen. Sie dürfen auch hart und dominant sein, aber bloß nicht schwul. So Orban. Keines dieser scheinbare Angst verstehen. Und das auch nicht nur bei Fußballspielern, sondern auch in einigen anderen Sportarten. Wir haben da ja Menschen, die durch eine gnadenlose Auslese gegangen sind. Also viele Kinder wollen Profis werden, nur ganz wenige schaffen das auch. Der Weg ist hart. Und wenn man es dann schafft, dann hat man mal ein paar Jahre als Profi. Und dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Dass man da jetzt kein Risiko eingehen will, kann ich irgendwie verstehen. Also wenn man sich outet und dann die Fans sich gegen einen wenden und vielleicht auch die sportlichen Leistungen zurückgehen oder wenn sich die Werbepartner zurückziehen, da platzt dann der Lebenstraum, da steht man vor den Scherben der Existenz. Natürlich, auch ein Doppelleben, eine Heteroscheinfassade bringen Schwierigkeiten, Kosten, Energie. Und es ist sogar recht wahrscheinlich, dass das genau die gleichen Risiken, also schlechtere sportliche Leistungen, weniger Fans, weniger Werbepartner mit sich zieht. Aber das ist ein Unterschied. Das Coming-out ist also ein bewusst eingegangenes Risiko. Man ist in einer Situation, man muss sich entscheiden, was zu tun. Man sieht das Risiko und man schreckt dann davor zurück. Das andauernde Versteckspiel ist hingegen ein einfaches Fortschreiben des bestehenden Status quo und erscheint eigentlich immer als das weniger risikoreiche. Ja, das kennt man ja schon. Damit hat man sich ja schon irgendwie arrangiert. Vermutlich ist das meistens ein Rechenfehler. Gerade auch schwule Sportler haben nach dem Coming-out gesagt, dass diese Geheimnistuerei, dieses Versteckspiel, sie bei ihrer sportlichen Karriere tatsächlich beeinträchtigt hat. Dass das ein Grund für das Coming-out war, weil sie gesehen haben, so kommen sie nicht zu ihrer voller Leistung. Das hat nämlich Energie gekostet, die dann beim Sport gefehlt hat. Aber wie gesagt, es ist halt die Situation, die man kennt und Coming Out ist das Unbekannte. Und das ist schon einfacher, wenn man sich in einer großen Gruppe sowas machen würde. Also so der Wunsch nach einem Massen-Coming Out ist durchaus verständlich und wahrscheinlich würde es ganz gut funktionieren. Vermutlich wird aber genau das letztendlich, diese Angst, die man hat und diese, ja, ich brauche eine große Masse, die das macht, dazu führen, dass das alles noch etwas dauern kann, bis es zu überhaupt mal ein Coming-out im Profifußball kommt. Egal, ob es einzeln oder als Massen-Coming-out. No. Aber es kann natürlich auch jederzeit passieren. Also da sind Überraschungen immer möglich. Und es muss ja nicht unbedingt am 17. Mai sein.
Du trugst ein Hochzeitskleid und bald schon solltest du seine Frau sein. Ich wollte dich aus Spaß entführen und ich brachte dich zu mir. Es war ein Spiel, doch dann bliebst du hier. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl, du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer, mit der Berg und Talbahn fuhren wir ins Glück. Die Zeit verging im Flug, ich hatte nie genug von dir und deinen verrückten Träumen. Auch wenn ich dich nicht halten kann, zieh das Kleid noch einmal an, dein Hochzeitskleid, denn so fing es an. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl, du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer, mit der Berg- und Talbahn fuhren wir ins Glück. Rock'n'Roll im Fahrstuhl, du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer, mit der Berg- und Talbahn fuhren wir ins Glück.
Auf geoutete schwule Fußballprofis müssen wir also erstmal noch warten. Was wir dafür ständig kriegen, sind homophobe Ausfälle von, vermutlich, heterosexuellen Fußballprofis. Also, die Fußballvereine machen ja immer wieder so LGBTQ+ oder queere Aktionen. Wo dann zum Beispiel die Mannschaft in Regenbogentrikots auflaufen oder auch der Kapitän mit einer Regenbogenbinde oder irgendwelche Regenbogenschnürsenkel. Und mit wirklich erschreckender Regelmäßigkeit gibt es da dann Profis, die sich da dann weigern. Also in Frankreich war das mal praktisch die ganze Liga und dann haben sich trotzdem, obwohl ja eigentlich alle mitgemacht haben, aber nicht so eine Handvoll, haben gesagt, nee, nicht mit mir. Ja, Ist schon komisch, die Schwulen trauen sich nicht, weil sie die Reaktion von Vereinen, von Werbepartnern oder Fans vom Coming-out befürchten. Aber als homophob, da kann man sich durchaus outen. Und kriegt dann vielleicht mal einen strengen Blick vom Trainer und eine kleine Geldstrafe aufgebrummt. Und dann geht's weiter mit der Karriere. Und auch irgendwie die Werbepartner scheinen sich da nicht so richtig drum zu kümmern und die Fans auch nicht. So wie gerade eben wieder. Das war Kevin Behrens, spielt beim VfL Wolfsburg. Da war jetzt eine Aktion, da sollte er ein paar Regenbogentrikots signieren. Und da hat er sich geweigert mit der Begründung, Zitat, so eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Zitat Ende. Okay, das gab Kritik und Behrens hat dann gesagt, Zitat, meine spontanen Äußerungen waren absolut nicht in Ordnung, dafür möchte ich mich entschuldigen. Das Thema wurde intern klar besprochen und ich bitte um Verständnis, dass ich mich dazu nicht weiter äußern möchte. Zitat Ende. Der VfL selbst teilte mit, Zitat, während eines internen Termins gab es Äußerungen, die nicht im Einklang mit der Haltung des VfL Wolfsburg stehen. Der Vorfall wurde intern unverzüglich aufgearbeitet. Zitat Ende. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat gesagt, Zitat, ich habe gelesen, dass er sich danach entschuldigt hat, dass er es für einen großen Fehler hält. Darüber gibt es keine zwei Meinungen. Zumindest ist es gut, dass er den Fehler erkannt hat. Ich denke, das wird vermutlich im Verein auch nochmal eine Rolle spielen. Zitat Ende. Ah ja, also ich glaube, Kevin Behrens dürfte darüber jetzt keine schlaflosen Nächte kriegen. Tatsächlich haben gerade die Fans am deutlichsten reagiert, aber nicht die von Wolfsburg, sondern die vom nächsten Gegner, das war St. Pauli. Dies hatten dann viele Breitfahnen dabei, Regenbogenkleidung und Klartextbannern. Und beim Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg haben sie deutlich sichtbar und auch hörbar gegen Kevin Behrens protestiert. Sie folgten damit Aufruf des Fannetzwerks St. Pauli Pride. Unter anderem stand auf einem Spruchband "We love schwule Scheiße", auf einem anderen "Mehr Liebe, weniger Kevin B." Und bei seiner Einwechslung kurz vor Schluss in der 89. Minute wird Behrens dann auch ausgepfiffen. Und nach dem Spiel muss der 33er von OrdnerInnen mit Schirmen geschützt werden. Und was sagt der VfL dazu wieder? Zitat, mit Kevin haben wir jetzt oft genug diskutiert. Ich glaube, wir hatten klar gesagt, dass es ein Fehler war, dass ein großes Fehlverhalten war. Er hat sich entschuldigt, wir haben ihn sanktioniert. Insofern glaubt man, dass Behrens das nach seinem Fehler noch einmal über sich ergehen lassen musste, also dieses Spießrutenlaufen. Und Zitat weiter, und dann finde ich, solle das jetzt auch mal gut sein. Zitat Ende. Persönlich finde ich es problematisch, dass das Ganze mit einer Entschuldigung getan ist. Ja, vielleicht gibt es da noch vereinsinterne Strafen, vielleicht muss er ja die Umkleidekabine durchfegen, aber ganz ehrlich gesagt, das sind ja alles keine ernsthaften Konsequenzen. Und das ist eigentlich immer so. Dabei war die Aussage von Kevin Behrens doch eindeutig. Zitat, so eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Zitat Ende. Da ist nichts Mist zu verstehen. Und das rutscht auch nicht so einfach raus. Man findet doch Schwule nicht eigentlich ganz okay und sagt dann mal so spontan, einfach so aus dem Handgelenk raus, ohne nachzudenken, so eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Nein, er meint das so. Es ist ihm vielleicht rausgerutscht im Sinne von, oh, das darf ich nicht sagen. Und deswegen tue ich das normalerweise nicht. Das war vielleicht sein Versehen, dass er sich nicht im Griff gehalten hat. Aber er meint das sicherlich so. Sonst würde er es nicht sagen. Er hat sich als homophob geoutet. Und da sehe ich keinen Ansatz, wo man da auch nur ein bisschen dran zweifeln könnte. Und das kann man auch nicht so einfach von der Hand wischen. Er ist schließlich ja ein Vorbild für viele Menschen, auch für viele junge Menschen, die vielleicht dann diese homophobe Haltung selber verinnerlichen und dann wieder weitertragen. Ja, die öffentlich zur Schau getragene Maske des lieben, braven Stürmers, die hat sich jetzt für einen Moment gehoben und es kam die echte Fratze eines homophoben Menschen zum Vorschein. Aber diese Fratze, das ist halt der echte Kevin Behrens und die Maske, das ist nur gespielt. Aber solange man auch diese homophobe Fratze im Profifußball weitestgehend unbestraft zeigen darf, solange darf man sich halt auch nicht wundern, wenn sich keine Fußballprofis als schwul outen. Also wenn ich Ja. Spielerkollege von Kevin Behrens wäre, würde ich mir jetzt ernsthaft überlegen, ob ich mich da während meiner Zeit beim VfL Wolfsburg outen wollte. Ja, wahrscheinlich nicht. Die Funktionäre, Vereine und sonstige Organisationen des professionellen Fußballs geben gerne Lippenbekenntnisse zu Diversität und Akzeptanz von queeren Sportlern. Es gibt leider keinen Grund anzunehmen, dass es mehr als Lippenbekenntnisse sind. Derzeit gibt es ja Proteste gegen Zusammenarbeit der FIFA mit Saudi-Arabien. Das ist durchaus ein Déjà-vu. Wir hatten das schon bei der FIFA-WM in Katar. Und wir können mittlerweile auch sehen, wie das damals ausging. Also die WM in Katar wurde ja kritisiert. Da haben wir ein Land ohne Fußballkultur, wo es auch richtig schwierig ist, Fußball zu spielen. Die WM musste erstmal in den Winter verlegt werden, dann war es immer noch zu heiß und die Stadien mussten trotzdem klimatisiert werden. Also rein sportlich von der Organisation, von der Logistik, der Sustainability und den Fan-Events war die WM in Katar eigentlich keine so gute Idee. Wirtschaftlich war das wohl anders. Und aus queerer Sicht war es eine Katastrophe. Also Queere werden in Katar verfolgt und die Verantwortlichen in Katar haben relativ klar gesagt, dass sie Queere auch weiterhin verfolgen wollen. Also da konnte man eigentlich nicht überhören. Die FIFA hat da irgendwie dann trotzdem gute Laune verbreitet. Und erstmal hat man es zumindest geschafft, das Turnier ohne jetzt große Vorfälle hinter sich zu bringen. Okay, es gab so ein paar Fälle, wo Leute mit Regenbogensymbolen Schwierigkeiten hatten, den Status zu kommen. Aber ja, vermutlich waren queere Fußballfans im Großen und Ganzen vorgewandt und auch entsprechend vorsichtig. Wie gesagt, Katar hat ja ganz offiziell angekündigt, dass man an der querfeindlichen Politik festhält und von Gästen auch erwartet, dass sie sich gefälligst an die Gewohnheiten in Katar anpassen. Tatsächlich hat Katar bei den Menschenrechten wohl nur in einem Punkt vor der WM Zugeständnisse gemacht, beim Kafala-System. Daher werden Arbeiter aus dem Ausland angeworben, müssen dann unter Zuständen arbeiten, die vielfach als moderne Sklaverei bezeichnet werden. Dieses System wurde tatsächlich verboten. Aber schon vor der WM wurde kritisiert, dass dieses Verbot vielfach umgangen wird und praktisch auch nicht kontrolliert wird. Gebessert hat sich dadurch so wenig bis gar nichts. Also es gibt so ein paar Berichte davon, dass doch ein ganz klein bisschen was besser geworden ist, aber ja, im Großen und Ganzen ist alles so geblieben, wie es war. Also das Gerät der FIFA, wie wichtiger Bekenntnis zur Diversität und so weiter ist, war nichts wert, wird auch, glaube ich, nie was wert sein. Und dann, ja, die FIFA verbreitet weiterhin silbergrenzten Sternenstaub. Zitat, wenn die Diskussionen rum, die die FIFA Fußball-WM in Katar über das Turnier hinaus geführt haben, dass das Thema LGBTIQ+-Rechte in der Region offener diskutiert und einige Tabus gebrochen werden konnten, halten wir dies für einen Schritt in die richtige Richtung. Sagt die FIFA. Ich frage mich, was sie geraucht haben. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Fußball-Weltmeisterschaft Ende 2022 hat die Situation queerer Menschen in Katar nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Das geht aus einer Reportage der RTL-VNTV-Reporter Jonas Gerdes und Timo Latscher vor, die weiter im Emirat recherchierten. Laut einer Recherche soll die Abteilung für präventive Sicherheit des Innenministeriums von Katar seit März 2023 wieder verstärkt gegen homosexuelle Bürgerinnen und Bürger vorgehen, unter anderem durch Überwachung der sozialen Medien. Katar sei, Zitat, jetzt noch konservativer und strenger, Zitat Ende geworden, klagt Transfrau Faisal und sieht in den Debatten um Regenbogensymbole bei der WM sogar einen Auslöser davor. Zitat, die Regenbogensymbolik hat uns eher geschadet als genützt. Einige denken jetzt, dass LGBTIQ+ ein Import aus dem Westen sei. Zitat Ende. Das habe viele Menschen in Katar noch wütender gemacht, erklärt sie. Den RTL-Recherchen zufolge gibt es in Katar seit Jahren geheime Konversionstherapienzentren, in denen homosexuelle Menschen gegen ihren Willen festgehalten und umerzogen werden sollen, um halt wieder heterosexuell zu werden. Aus einem solchen Umerziehungszentrum soll auch Abdullah A. geflohen sein, ein homosexueller Katar, der 2017 Asyl in Großbritannien erhielt und 2021 an einer Überdosis verstarb. Seine beste Freundin Vanessa Aga berichtet, Zitat, es war ein religiöses Institut, wo sie versucht haben, ihn umzuerziehen, damit Freunde und Familie ihn als heterosexuellen Mann anerkennen. Wenn sie gehofft haben, er könne seine Homosexualität wegbeten, wäre er dort für den Rest seines Lebens gewesen. Zitat Ende. Und Reporter Jonas Gerdes erklärt, Zitat, das Regime in Katar hat jetzt nach der WM nicht mehr die Notwendigkeit, den Schein einer sich öffnenden Gesellschaft zu wahren. Die staatliche Überwachung, die Misshandlungen, die Beweise für Konversionstherapien sollten auch von der deutschen Politik breiter diskutiert werden. Zitat Ende. Aber na, nach der WM guckt natürlich keiner mehr nach Katar.
Ihr hört immer noch Rosa Rauschen, der Schwulung Athen auf Querfunk 104,8 MHz.
Nirgends kann ich hin, nirgends kann ich stehen, ohne diese kleine Melodie im Kopf zu hören. Wie im Waschmaschinenschleudergang rast die durch mein Gehirn. Nirgends kann ich hin, nirgends kann ich sein, überall bohrt sie sich in mein armes Hirn hinein. Und ich kann meine Begeisterung dafür nicht ganz verstehen. Sicher, Mozart ist schon ganz okay und er hat's auch sicher gut gemeint. Doch mein Kopf tut langsam weh und es will nicht aufhören, wie es scheint. Ob im Supermarkt oder auf dem Klo, fürchte ich, der Wahnsinn wird zum Status Quo. Und ich fühle mich immer häufiger wie falsch geparkt. Ob's jetzt A-Dur oder Moll ist, hier hilft auch kein Oropax. Und ob Mozart nun so doll ist, bleibt eine Frage des Geschmacks. Viele, 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 viele kleine schwarze Noten. Viele, 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 viele. das geht mir auf die Nerven. Und man kann die Komponisten nicht mal mehr mit was bewerfen, das ist so ärgerlich. Wie in Endlosschleifen. Und ich muss die Melodie an dieser Stelle immer pfeifen. Nirgends kann ich hin, nirgends kann ich stehen, von der ersten Kaffeetasse bis zum Schlafen gehen. Und auch nachts noch kreist das kleine Liedchen mitten in mir drin. Immer dieser Marsch, leck mich doch am Arsch. Ach, dich werd ich auch noch los, sprach ich laut und barsch. Ich hab schon viel mehr erledigt als nen türkischen Marsch. Da hilft kein Kammerjäger und keine Mausefalle. Einen Ohrwurm wie diesen macht man nicht so einfach alle. Wie am Mozart hätte fast gesiegt und mich auf Türkisch klein gekriegt. Doch aus Rache habe ich letzte Nacht daraus ein Chanson gemacht und ihnen heute mitgebracht.
Die meisten Schlagzeilen im Sport machen wohl nicht schwul oder Lesben, sondern trans- und intergeschlechtliche. Ein Teil der Probleme ist dabei die Weigerung der Funktionäre, die Komplexität der Realität einfach mal anzuerkennen und lieber an einem veralteten Menschenbild festzuhalten. Das hat man ja bei Olympia mit der Box, mit den Boxwettkämpfen gesehen. Der Regenlos Boxverband ist ja schlicht und greifend sehr konservativ. Man darf sein Leben lang immer nur unter dem gleichen Geschlecht bei Boxwettkämpfen antreten. Selbst an gleichen Operationen oder Hormontherapien spielen da letztendlich keine Rolle. Und ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die irgendwo auch noch ein Paragraph verstellt, nachdem Transfrauen bei den Frauenwettkämpfen nicht antreten können, auch wenn sie nie bei den Männern geboxt haben. Aber grundsätzlich ist das eine uralte Sichtweise. Bei der Geburt heißt es, es ist ein Junge, es ist ein Mädchen und das legt dann fest, als was man seinem ganzen Leben lebt und was man dann gerade auch beim Boxsport gilt. Unveränderlich ein Leben lang. Es ist jetzt schon fast lustig, dass die dann von Intergeschlechtlichkeit so hart getroffen wurden, nur weil sie Transgeschlechtlichkeit ignorieren wollten. Man kann Transidentität im Sport wissenschaftlich betrachten. Da sieht man zum Beispiel, dass die Vorteile von Transfrauen im Vergleich zu Cis-Frauen nach so circa 2 Jahren nicht mehr messbar sind. Also wenn die Testosteronspiegel auf ein weibliches Niveau heruntergeregelt werden, dann bei Jugendlichen, die mit Hormonblockern behandelt werden, zum Beispiel, da haben dann Transfrauen nie einen Vorteil gegenüber Cis-Frauen, ja, weil ja nie praktisch die männlichen Testosteron-Level erreicht werden. Wenn die geschlechtsangleichende Behandlung dann später einsetzt, dann verschwindet der Vorteil recht schnell und eben nach ungefähr 2 Jahren praktisch nicht mehr relevant. Transmänner haben ja eher einen Nachteil gegenüber Cis-Männern, da die Muskelmasse stärker und Ausdauer ja primär vom Testosteron auch gesteuert wird. Das heißt, sie müssen erstmal aufholen, wenn sie die Transition anfangen. Es kann man natürlich überlegen, wie wichtig diese vom Testosteron gesteuerten Eigenschaften für die jeweilige Sportart sind. Für Boxen vermute ich mal, ist es eher wichtiger als beim Dressurreiten. Und dann kann man da Regeln für Transpersonen ableiten. Grenzwerte beim Testosteronwert und Abklingzeiten, wie lange die Grenzwerte unterschritten sein müssen. Wäre zum Beispiel eine Option. Kann letztendlich nie perfekt sein. Das führt immer zu Ungerechtigkeiten. Und gerade bei Menschen, die sich als Cis-Frauen identifizieren, aber einen ungewöhnlich hohen Testosteron-Level haben. Gibt es ein paar prominente Beispiele. Aber es gibt halt auch einige Beispiele von Transpersonen, die aufgrund dieser Regelung auch vom Sport ausgeschlossen sind. Mit erklärbaren, verständlichen und begründeten Regeln würde sich das Ganze vielleicht zumindest fairer anfühlen. Aber wie es halt so schon heißt, einem Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Aber man kann da zumindest ein bisschen probieren, oder? Dominiert wird die Diskussion aber meistens von dem Narrativ, dass böse Männer sich als Frauen verkleiden, um den Frauen die Medaillen zu rauben. Das ist jetzt noch so ein Relikt aus Zeiten des Kalten Kriegs, als Sportlerinnen aus dem Ostblock Medaillen gewonnen haben und diese Siege den etwas fahlen Beigeschmack hatten, dass diese Sportlerinnen sehr männlich wirkten. Damals wurde spekuliert, dass es in Wirklichkeit Männer waren. Vielleicht waren es aber auch Frauen, die sich mit Testosteron oder sowas ähnliches gedopt haben. Man weiß es nicht. Es wurden dann irgendwann biologische Tests eingeführt und dann zogen sich diese Sportlerinnen praktischerweise aus den Wettkämpfen zurück. Heute ist das anders. Transgender sind heute relevant. Früher war das Alter, in dem man sich als Transgender outete und eine Transition begann, typischerweise in einem Alter, in dem die meisten aktiven Sportskarrieren sich dann doch eher dem Ende nähern. Heute begeben sich schon Kinder auf den Weg zur Transition und diesen Kindern können noch viele sportliche Erfolge bevorstehen. Also muss man sich doch mal befassen, wie man damit umgeht. Wie man mit Transpersonen im Sport umgeht, ist schwierig. Zumindest keine Option ist es, neben Frauen und Männern noch eine dritte offene Wettkampfgruppe einzuführen. Das ist bei den Leichtathletik-Wettkämpfen in Berlin passiert, hat nicht geklappt, wollte keiner in dieser Kategorie teilnehmen und ich denke auch zu Recht. Und das weicht auch der entscheidenden Frage ja auch noch aus. Wann darf man denn in der Frauenkategorie antreten? Die Männerkategorie steht in Transmännern oder transgeschlechtlichen Männern meistens eh offen, nur weil da eher dann Nachteile bestehen. Aber bei den Frauenkategorien ist es halt offen, wie man damit umgeht. Meistens geht es ja darum, dass Frauen, die in Wettkämpfen antreten, eine faire Chance auf den Sieg haben sollen. Und zwar alle Frauen. Meistens werden dann effektiv Transfrauen ausgeschlossen. Oder etwas differenzierter betrachtet, entweder werden halt Transfrauen ausgeschlossen. Das sind zum Beispiel Regelungen, die nur Frauen zulassen, denen schon bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, oder Regelungen, die nur Frauen mit XX-Chromosomen zulassen, oder es werden innergeschlechtliche Personen ausgeschlossen. Das sind Regelungen, die nur Frauen zulassen, bei denen der Testosteronwert unter einem Grenzwert liegt, oder zumindest teilweise auch Regelungen, die wieder nur Frauen mit XX-Chromosomen zulassen. Ich habe jetzt letzten Monat einen Fall von Imane Khelif bei den Pariser Sommerspielen berichtet. Heute nehme ich den ähnlichen Fall von Caster Semenya. Semenya ist Läuferin. Mittlerweile ist wohl klar, zumindest steht es auf Wikipedia, dass Semenya intergeschlechtlich ist. Semenya besitzt männliche XY-Chromosomen und darauf resultieren einen natürlich erhöhten Testosteronspiegel. Ja, allerdings hat sie einen weiblichen Körper. Maßgeblich für die Wirkung des Testosterons ist, wie es eben auf die Körperzellen wirkt. Es gibt Menschen, die einen zwar männlichen XY-Chromosomensatz aufweisen, aber deren Körperzellen, denen fehlen die Testosteronrezeptoren. Ja, und Babys werden ja praktisch als Embryo eher weiblich angelegt und dann muss das Testosteron dafür sorgen, dass daraus ein Junge wird. Und wenn das Testosteron nicht wirkt, dann werden sie eben als weiblich aussehend wahrgenommen und ihnen wird dann bei der Geburt das Geschlecht weiblich zugewiesen und haben häufig auch als Erwachsene einen weiblichen Phänotyp, vielleicht ein bisschen androgyn, aber da gibt es sehr große Bandbreiten, auch das muss man natürlich sehen. Ob die betroffene XY-Frauen bei Sportwettkämpfen gegenüber anderen Frauen tatsächlich einen physischen Leistungsvorteil haben, ist umstritten. Ja, wie gesagt, das Testosteron wirkt ja nicht auf die Körperzellen, aber eben auch hier, es gibt verschiedene Abstufungen. Es gibt natürlich auch einige, bei denen das Testosteron vermindert wirkt, aber trotzdem wirkt. Semenya hatte Pech. Also das war ziemliches Chaos. Sie durfte erstmal teilnehmen, dann wurden die Regeln geändert. Dann durfte sie nicht mehr teilnehmen. Dann wurden die Regeln wieder geändert, sie durfte wieder teilnehmen. Und dann wurden die Regeln wieder geändert und dann durfte sie nicht mehr teilen. Wobei das jetzt alles nicht ganz stimmt. Sie durfte eigentlich immer teilen, musste aber dann in den Zeiten, wo gesagt, sie darf nicht mehr teilnehmen, musste sie Medikamente nehmen, um den Testosteronlevel zu senken, um teilnehmen zu dürfen. Ansonsten, so wie sie halt geboren wurde, so wie Gott sie schuf, so durfte sie nicht teilnehmen. Und sie fand das ziemlich heftig und das ist es auch. Und sie wollte es entsprechenderweise nicht akzeptieren, hat dagegen auch geklagt, was auch dazu geführt wurde, dass zum Beispiel dieses Verbot erstmal wieder aufgehoben wurde und dann wieder eingeführt wurde. Eins wurde aus dem Hin und Her bei Semenya aber dann doch klar, nämlich, dass sie tatsächlich einen physischen Leistungsvorteil von ihrem hohen Testosteronlevel hat. Also zumindest diese eine Frau hat einen Leistungsvorteil gehabt. Es war nämlich immer sichtbar, wenn immer sie Medikamente nehmen musste, um das Testosteronlevel zu senken, nahmen ihre Wettkampfleistung ab. Also sie hat nicht mehr so große Erfolge gehabt. Zwar war es nicht irgendwie ungeordnet schlecht, aber es war halt doch deutlich schlechter. Und kaum setzt sie die Medikamente ab, war sie wieder so richtig erfolgreich. Natürlich könnte das auch durch den Stress, durch die Zwangsmedikamentation kommen, aber naheliegend ist, das ist die Wirkung vom Testosteron.
Wenn du tanzt, jeder Tanz, den du kannst, ist dir Lust und Spaß und voll Energie. Wenn du lachst, dieses Lachen, das so reinhaut, dass jedes Herz dir von selbst zufliegt. Komm, lach und tanz, die Nacht ist voll Glanz. Wer könnte hier nicht glücklich sein? Von mir will ich ja nicht reden. Oh, Liebling, doch der letzte Tanz ist mein, wenn ich auf allen Vieren. Ja, ich weiß, dass die Musik spielt, du dich super fühlst und die Herzen brichst.
Mir ist auch schon ganz komisch.
Lach und tanz und versprüh deinen Witz und verdreh ruhig den Kopf von jeder Gans. Soll sich schon alles brechen. Doch mein Schatz, wenn ich vor Eifersucht platz, dann solltest du nicht böse sein. Nein, 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 oh Liebling, ich schenk mir noch ein. Ja, ich weiß, dass ich dich glücklich mach. Das spür ich an deinem Blick. Unsere Liebe, die ist riesengroß. Ich spür's bei jedem Fick.
Upsala, instrumental.
Ach, so ein richtiger Schieber, das ist doch. Die Nacht ist voll Glanz, wer sollte hier nicht glücklich sein? Doch, Liebling, der letzte Tanz ist mein. Ja, ich weiß, dass ich dich glücklich mach, das spür ich an deinem Blick. Deine Liebe, die ist riesengroß,
du bist mein ganzes Glück. Also tanz, tanz die Nacht hinweg, bis der Morgen kommt, bis zum letzten Song. Dann, mein Schatz, tanzen wir zu zweit, voller Seligkeit in den Sonnenschein. Und denk daran, das, was uns verbindet, kann doch nur für ewig sein. Yeah. Oh, Liebling, der letzte Tanz ist mein. Und denk daran, das, was uns verbindet, kann doch nur für ewig sein. Oh, Liebling, der letzte Tanz ist mein. Oh, Liebling, der letzte Tanz ist mein.
Und wie kann man das jetzt richtig machen? Also wenn man auf die Geburtsurkunde schaut oder auf den Chromosomensatz, dann schießt man nun mal Transgender einfach mal so komplett aus. Und warum? Gibt's da auch nur einen guten Grund für? Also mir fällt es keiner an. Man kann auch den Testosteronwert anschauen. Wenn der für die unfairen Vorteile zuständig ist, dann wäre das ja zumindest mal etwas, das war begründbar. Damit schießt man ganz viel Innergeschlechtliche aus. Aber ich meine, die haben ja einen unfairen Vorteil, oder? Aber das ist halt auch wieder schwierig. Also da müsste man ja zum Beispiel auch Menschen über 2 Meter vom Basketball ausschließen. Die haben ja auch einen unfairen Vorteil. Es ist ein natürlicher Vorteil, den einige wenige Menschen halt haben. Warum sollte man die jetzt dafür bestrafen? Man kann auch Transfrauen zulassen, wenn sie nie die männliche Pubertät durchgemacht haben. Ist jetzt so ein bisschen blöd, dass man da immer mehr Transpersonen derzeit dazu zwingt, die Pubertät im falschen Geschlecht durchzumachen, weil man ja die Behandlung von Kindern und Jugendlichen einschränkt. Man kann auch die Regelung machen, dass Frauen nach der Transition eine gewisse Zeit einen Testosteronwert haben müssen, der geringer ist als der typische männliche Testosteronwert, sondern eher im Bereich von weiblichen Testosteronwerten liegt und dann eben so eine Abklingzeit von 1, 2, 3 Jahren definieren. Ja, auch hier wieder das Problem, ja, was machen denn dann mit den transidentischen Personen? Und naja, so eine Zwangpause von 2, 3 Jahren ist natürlich auch für einen Sportlerkarriere nicht unbedingt zuträglich. Aber will man es überhaupt? Also will man überhaupt Gerechtigkeit haben? Dass aktuelle Leistungssportlerinnen der Inklusion von Transgender-Sportlerinnen nicht unbedingt positiv gegenüberstehen, zeigt eine aktuelle Umfrage der Swansea Universität. Von den 175 aktiven und ehemaligen Leistungssportlerinnen, die befragt wurden, es ist nicht eine riesengroße Menge, aber es sind schon einige, waren knapp 58% der Meinung, dass Transgender-Athletinnen aus der Frauenklasse ausgeschlossen werden sollten. Allerdings verlieren die Antworten teilweise stark. Das erklärt Andy Harvey, für er an der Studie mitgewirkt hat, Zitat, Athletinnen, die in einem Kontaktsport aktiv sind, waren viel häufiger für den Ausschluss von Transgender-Athletinnen als Sportlerinnen aus Präzisionssportarten, wie zum Beispiel Bogenschießen. Zitat Ende. Ja, also da spielt offensichtlich der Gedanke mit, dass eben diese Testosteron-Level dann zu einem anderen Körperbau, anderen Muskelaufbau geführt haben, der einen Vorteil liefert. Unterschiede waren außerdem zwischen ehemaligen aktiven Sportlerinnen erkennbar. Ältere Ex-Athletinnen waren demnach häufiger für einen Ausschluss von Transfrauen als jüngere noch aktive Leistungssportlerinnen. Eine Erkenntnis, die für Andy Harvey auch deshalb von Bedeutung ist, weil ältere ehemalige Athletinnen oftmals ranghohe Positionen in Sportverbänden einnehmen und dann aktiv an den Regeln mitarbeiten. Es ist also wichtig, dass diese Ex-Athletinnen immer die Meinung der aktuellen Sportlerin beachten und nicht ihre eigenen Ansichten nutzen, um Regeln aufzustellen. Zitat Ende. Aber trotzdem, also wenn gerade die praktisch dagegen sind, Transfrauen zuzulassen, dann wird sich das wahrscheinlich auch erst einmal so weiter durchziehen. Zumal, muss ich jetzt auch noch dazu sagen, ich habe gesagt, es gibt Studien, die zeigen, dass nach 2 Jahren praktisch die Vorteile nicht mehr relevant oder nicht mehr messbar sind. Diese Studien werden durchaus angezweifelt, wie eigentlich sehr viele Studien. Und natürlich ist es ein bisschen schwierig, weil man vergleicht ja immer 2 verschiedene Menschen. Ja, und es ist dann immer ein bisschen schwierig rauszurechnen, naja, was kommt aufgrund dieses Faktors, den man hat, nämlich die Testosterongehalt während der Pubertät, in dem Fall dann ja, was kommt oft von diesem Faktor und was kommt vielleicht von anderen Faktoren, dass der eine vielleicht ein bisschen mehr Äpfel isst und der andere ein bisschen mehr Birnen. Also blödes Beispiel, aber ich glaube, ihr versteht schon, ja, man muss halt das irgendwie rausrechnen. Das kann man statistisch machen, da gibt es Verfahren dazu, da braucht man große Datenmengen. So viele Transsportler haben wir aber gar nicht. Ja, also das ist natürlich schon etwas, ja, kann man mit absoluter hundertprozentiger Sicherheit diesen Sportlerinnen die Angst nehmen, dass Transfrauen aufgrund der durchgemachten männlichen Pubertät und des früheren hohen Testosteronspiegels immer noch einen Vorteil haben. Letztendlich kann man da nur auf Einsicht hoffen. Hundertprozentig sicher nachweisen wird schwierig. Im Endeffekt bedeutet das, der Streit wird uns noch einige Zeit begleiten. Eine Antwort ist halt auch nicht einfach. Ich bin gespannt, was in ein paar Jahren dabei rauskommt, also falls was in ein paar Jahren dabei rauskommt. Und wir werden natürlich auch sehen, welche Sportler bis dahin noch unter die Räder kommen. Es werden immer wieder Berichte in den Nachrichten geben. Ich habe übrigens ja letztes Mal, als ich über diese Boxerin geredet habe, mich ein bisschen darüber beklagt, dass es kaum eine Zeitung für wert achtet hat, zu sagen, dass es hier um eventuell Intergeschlechtlichkeit geht und dass alle als trans dargestellt wurde. Das habe ich ja nochmals für die Sendung heute ein bisschen nachrecherchiert. Und jetzt habe ich tatsächlich dann relativ aktuelle Artikel dazu gefunden, die dann tatsächlich sich die Mühe gemacht haben, das im Nachhinein, nachdem praktisch alles schon vergessen war und vorbei war, doch noch ein bisschen aufzuklären und Leuten zu erzählen, oh, was ist denn in der Geschlechtlichkeit und was bedeutet das in diesem konkreten Fall? Kommt halt ein bisschen spät. Ja, und ich glaube, es werden auch nicht letzten Sportler sein, die da letztendlich dann unter die Räder kommen. Es wird transgender Personen treffen, transidentische Personen, intergeschlechtliche Personen treffen. Es wird Profis treffen, aber auch einfache Schulsportler oder College-Sportler. Es wird auf allen Ebenen passieren. Wir werden Probleme auf Stadtebene, Landesebene, aber auch national, Weltmeister, Olympia, wird sich alles nicht vermeiden lassen, dass das immer wieder ein Thema gibt, bis man endlich mal irgendwann hoffentlich vielleicht unter Umständen eine tragfähige Lösung findet.
Try to die to quiet.
Und das war schon wieder die Sendung heute unter dem Thema Sport. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Natürlich ist es wieder eine von den Sendungen, bei denen man noch ganz viel mehr erzählen könnte unter dem Titel. Ja, also es gibt natürlich viel mehr Sportarten als nur Fußball und auch viel mehr Problemfelder als es die Transgender-Personen. Aber ich glaube, das sind schon so die beiden Punkte, die beiden Aspekte, die so ein bisschen herausstechen. Und ich hoffe, ja, ich konnte das heute interessant darstellen und vielleicht habt ihr auch das eine oder andere gelernt. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Schalt nächste Woche wieder ein und bis dahin. Ciao.
And I learned